Ja, Lob und Dank sei dem Herrn gebracht, dass er uns wieder die Gnade geschenkt hat, dass wir hier in seinem Haus zusammenkommen dürfen, um gemeinsam auch sein Wort zu betrachten. Wir hörten am Mittwoch davon, dass wir den Herrn immer mehr kennenlernen dürfen, dass er sich uns immer mehr offenbaren möchte. Und so soll doch auch unser Gebet in dieser Stunde sein, dass die Stunde dazu dienen möchte, dass wir den Herrn mehr kennenlernen. Ich bin auch sehr dankbar für die Lieder, die wir haben, die wir singen dürfen und dass sie so sich mit dem Wort Gottes decken, so übereinstimmen und gemeinsam eine Botschaft bilden. Zur Wortbetrachtung soll uns Lukas 13, die Verse 6 bis 9 dienen. Lukas 13, ab Vers 6. Er erzählte auch dieses Gleichnis. Einer hatte einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sagte er zum Weingärtner: Sieh, ich bin nun 3 Jahre lang gekommen und habe Frucht an diesem Feigenbaum gesucht und finde sie nicht. Haue ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete ihm: Herr, lass ihn noch dieses Jahr, damit ich um ihn herum umgrabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn nicht, dann haue ihn danach ab. Als Jesus auf Erden lebte, sprach er oft in Gleichnissen. Er nahm Beispiele aus dem alltäglichen Leben, um göttliche Wahrheiten verständlich zu machen, rüberzubringen. Und hier spricht Jesus von einem Mann, der einen Weinberg hatte, einen Garten. Und er kommt immer wieder hin und da steht ein Feigenbaum in dem Garten und er kommt und sucht Frucht darauf und findet sie nicht, ein ums andere Mal, sodass er letztendlich den Entschluss fasst, der Baum soll weg, haue ihn ab. Und da tritt der Weingärtner dazwischen und er fleht für den Feigenbaum eine letzte Gnadenfrist. Und so habe ich auch die Überschrift gesetzt, Gnadenfrist für den Feigenbaum. Uns allen ist klar, dass Jesus nicht nur eine Geschichte erzählt, nicht nur einen Bericht hier gibt, sondern dass auch er dadurch auch die Liebe Gottes zeigen möchte, die Langmut und die Geduld Gottes, aber auch den Ernst Gottes. Und wenn wir ein Gleichnis haben, dann ist doch wichtig, dass wir wissen, um was geht es hier eigentlich, um wen geht es hier. Wir haben hier einmal den Besitzer eines Weinberges, einer, der alle Gewalt hat, der alle Macht hat darüber, dem es gehört, der darüber wacht. Dieser Besitzer des Weinberges ist Gott. Wir lesen auch in einem anderen Gleichnis von einem, der einen Weinberg hatte, einen Zaun drumherum zog, eine Kälte ausgrub, einen Turm setzte und dann außer Landes zog, später seinen Sohn sandte, der die Früchte einfordern sollte und der dann von den Pächtern auch getötet wurde. Und dieser Sohn war Jesus und der Besitzer des Weinbergs ist Gott. Was ist mit diesem Weinberg gemeint, mit diesem Garten? Wen umfasst er alles? Wer gehört dazu? Ist es vielleicht die Schar der Geheiligten? Wenn wir darüber nachdenken, müssen wir sagen, nein. Denn es heißt, derjenige, der Frucht bringt, wird er reinigen, dass er mehr Frucht bringt. Es kann nicht sein, dass ein Fruchtloser sich dazugehört. Ist es vielleicht die Gemeinde? Diejenigen, die wirklich Gott dienen, nachfolgen. Auch da müssen wir sagen, nein. Denn es kann nicht sein, dass man jahrelang Gott dient und keine Frucht bringt und dass das Arbeiten Gottes umsonst ist. Aber doch ist dieser Garten hier in diesem Gleichnis, in anderen Gleichnissen mag es vielleicht anders sein, aber in diesem Gleichnis ein Ort, wo doch Gott immer wieder vorbeischaut, wo er hingeht, wo er bestimmte Erwartungen hat, wo er besondere Dinge auch fordert und erwartet. Es umfasst Menschen, die bekennen, Gott zu dienen, die ein Bekenntnis tragen, die sagen, ja, ich diene Gott, ich gehöre dazu. Es ist die Schar der Bekenner. Der Feigenbaum selber ist ein Bekenner. Und der Weingärtner, demgegenüber der Besitzer auch klagt, dass der Baum keine Frucht bringt, ist unser Herr Jesus Christus. Es gibt viele Menschen, die bekennen, zu Gott zu gehören, die sagen, ja, ich diene Gott, ich lese die Bibel, ich gehe irgendwo hin, ich bin ein Kind Gottes. Es ist nichts Neues. Es gibt viele Menschen, die in die Kirche gehen, die die Bibel lesen, die einer christlichen Gemeinschaft angehören, die vielleicht sogar in die Gemeinde Gottes gehen. Aber fruchtbar zu sein und gute Frucht zu bringen, das kann nicht jeder Baum und nicht ein jeder, der auch im Garten steht. Äußerlich mögen sich die Bäume oft ähneln. Sie tragen schöne Blätter. Und wenn man vielleicht von etwas weiter betrachtet, muss man sagen, oh, ein schöner Baum, ist kein großer Unterschied, vielleicht von Weitem zu sehen. Und wir lesen in Hesekiel 33, so im 31. Vers. Und sie werden zu dir kommen, wie eben Menschen kommen, und als mein Volk vor dir sitzen und werden deine Worte hören, aber nicht danach handeln, sondern sie werden gerne ihren Mund haben und dennoch strebt ihr Herz weiter nach unrechtem Gewinn. Also Menschen, die sich vor Gott versammeln, vor dem Wort Gottes, die es auch hören, aber die es nicht nur hören, sondern sie beschäftigen sich auch damit. Sie reden darüber, sie diskutieren, sie machen sich Gedanken darüber, aber sie bringen keine Frucht. Es bleibt fruchtlos, sie streben weiter nach unrechtem Gewinn, nach weltlichen Dingen, nach vergänglichen Dingen. Ein Bekenntnis zu tragen bedeutet nicht, errettet zu sein oder errettet zu werden. Das sehen wir auch an dem Beispiel der 10 Jungfrauen in Matthäus 25. Ich möchte vielleicht einige Verse hier lesen, vielleicht den ersten Vers. Dann wird das Himmelreich 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, dem Bräutigam entgegen. Also 10 Jungfrauen, hier in diesem ersten Vers kein Unterschied. Kein Unterschied scheint zwischen ihnen zu sein. Sie nehmen alle ihre Lampen und gehen dem Bräutigam entgegen, ohne irgendwelche Zweifel, ohne zu denken, dass vielleicht irgendetwas zwischen dem Bräutigam und ihnen stehen könnte. Sie gehen alle 10 dem Bräutigam entgegen. Wir kennen dieses Gleichnis. Ich will ab Vers 6 lesen, 6 und 7. Um Mitternacht aber erhob sich ein Geschrei, seht, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und schmückten ihre Lampen. Also auch hier wieder der Ruf erschallt, der Bräutigam, er kommt, es ist soweit. Und alle 10 stehen auf, alle 10 schmücken ihre Lampen, alle 10 sagen, wir sind bereit. Und auf einmal merken einige davon, 5, dass sie nicht genug Öl haben und sie sind gezwungen zu gehen und Öl zu besorgen Und dann kommen sie zurück und die Tür ist verschlossen. 11. Vers. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sagten, Herr, Herr, mach uns auf. Sie waren gewohnt, so zu rufen. Es war nichts Neues für sie, so zu rufen. Aber Gott sagt, nicht alle, die Herr, Herr rufen, werden eingehen. Herr, Herr, mach uns auf. Er antwortete ihnen, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Ein harter Ausspruch, ich kenne euch nicht, ich habe euch noch nie gekannt. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo die fünf merkten, oh, wir haben nicht genug Öl, war von außen betrachtet kein Unterschied zwischen ihnen. Man hätte meinen können, dass alle zehn bereit sind. Uns wird gesagt im 2. Vers, 5 aber von ihnen waren klug und 5 waren töricht. Das wird uns gesagt, aber die 10 untereinander, die hatten nicht gemerkt anfangs, dass 5 töricht wären. Aber als der Bräutigam kam, da wurde es offenbar und da kam alles ans Licht. Viele Menschen, die bekennen, Gott zu gehören. Und in diesem Gleichnis heißt es, um wieder darauf zu sprechen zu kommen, dass der Baum gepflanzt war. Also er war aus seiner natürlichen Umgebung herausgeholt und stand jetzt in diesem Garten. Wie das geschehen ist, wird nicht gesagt. Ich will 2 Wege sagen, wie das vielleicht sein kann. Einmal der richtige Weg, so wie es sein sollte, dass Gott einen anspricht, einen überführt, einen erweckt und ihn selber nimmt und in den Garten pflanzt. Der einzig wahre Weg. Andere suchen andere Wege. Man gibt ein Sündenbekenntnis, ein Glaubensbekenntnis und wird von anderen als ein Kind Gottes angesehen. Andere, die zum Schein Buße tun, sich zum Gott wenden, um vor den anderen gut dazustehen. Oder aber man sucht Gott, ringt sich aber nicht durch und belässt es dabei, gibt aber vor, dass alles in Ordnung ist. Dieser Baum, er war gepflanzt in seinem Weinberg, wie auch immer der Baum hier hereinkam. Wir lesen nicht davon, zumindest hier, dass der Besitzer den Baum gepflanzt hatte oder dass der Weingärtner ihn gepflanzt hätte, aber er war gepflanzt, so heißt es. Und da Menschen sehen, was vor Augen ist, so kann es durchaus sein, dass ein Baum, dass der ein Bekenntnis trägt, auch als Kind Gottes betrachtet wird, angesehen wird, vor Menschen das Ansehen hat, aber Gott kennt einen jeden. Und Jesus sagt in Matthäus 15 im 13. Vers so, aber er antwortete, alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, die werden ausgerissen. Alle Pflanzen, die nicht Gott selber gepflanzt hat, sie werden einmal ausgerissen. Vor Gott können wir nichts vormachen. Und wir lesen es in ähnlicher Weise in Matthäus 22 auch, die Verse 11 bis 13. Es geht hier um die königliche Hochzeit. Und dann ab Vers 11, wir wissen darum, wie Menschen der Einladung nicht gefolgt sind und wie der König dann zornig war und sagte, ladet alle ein, die ihr auf der Straße seht. Und so kamen sie auch. Und dann im Vers 11, da ging der König hinein, die Gäste zu besehen und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an. Und er sagte zu ihm, Freund, wie bist du hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sagte der König zu seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße, nehmt ihn und werft ihn in die äußerste Finsternis hinaus. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Einer, der am Tisch des Königs saß, der dazugehörte, er unterhielt sich mit anderen, später heißt es, er aber verstummte, also er hatte sich beteiligt, es heißt auch nicht, dass man zu ihm kam und ihn fragte, was suchst du hier, du gehörst doch nicht dazu. Wir lesen auch nicht davon, dass er irgendwie zum Anstoß groß gewesen wäre, sondern man saß gemeinsam am Tisch und dem König konnte man aber nichts vormachen. Er kam, er besah sich alle und er sah, da sitzt einer, der hat kein hochzeitliches Gewand an. Da ist einer, der hat kein hohe priesterliche Gewand an. Da ist einer, dessen Kleider sind nicht weiß und rein. Und er geht hin und fragt den Mensch, wie kommst du hier herein? Er wird gesagt haben, Herr, ich bin eingeladen worden. Ja, er ist eingeladen worden. Viele Menschen werden eingeladen. Alle Menschen werden eingeladen an den Tisch Gottes. Aber der kommt und sich an den Tisch setzt und ein Bekenntnis ablegt, dazu zu gehören, von dem erwartet Gott auch bestimmte Dinge. Jesus sagte mal so in Johannes 10, den Vers 1. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Vers 9 noch. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Man sucht Fenster, durch die man hineinsteigen kann. Da ist einmal das Fenster der Lüge und der Heuchelei, indem man vorgibt, ein Kind Gottes zu sein, ein christliches Leben vorheuchelt. Es gibt das Fenster, das nicht bewacht wird, wo vielleicht der Wächter auf Zions Mauern unachtsam ist und ihm es entgeht. Vielleicht auch, dass die Unerfahrenheit der Gemeinde ausgenutzt wird, vielleicht die Unweisheit, die Unklarheit, die vielleicht in der Gemeinde herrscht, dass man einfach das vielleicht auch nicht klar beurteilen kann, dann ist es natürlich auch so, dass der Teufel seine Hände auch im Spiel hat, der auch in die Gemeinde hineinkommen will und der solche Bekenner unterstützt. Sie sind ihm eine große Hilfe, um Schaden anzurichten in der Gemeinde Gottes, unter den Kindern Gottes, und er unterstützt sie. Aber es gibt nur einen Weg in den Garten, nur einen Weg in den Schafstall, nur einen Weg, um gerettet zu werden, und das ist die Tür. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Das ist der einzigste Weg, um gerettet zu werden. Der Besitzer des Weinbergs kam und er suchte Frucht darauf. Und ich fand es interessant, er sagt nicht, was sucht dieser Baum hier? Oder wie kommt der Baum hier herein? Ich habe ihn doch gar nicht gepflanzt. Sondern er kommt und sucht Frucht. Die Frage ist nicht, ob du im Garten bist oder nicht, sondern die Frage ist, ob du Frucht bringst oder nicht. In den Garten magst du vielleicht irgendwie gekommen sein, aber Frucht kannst du ohne Jesus Christus nicht bringen. Er kommt und er sucht Frucht. Und manch einer bekennt es vor sich selbst, ja, ich diene Gott. Er will, dass alle anderen es glauben und es auch so sehen. Man kann Menschen vormachen, aber nicht Gott. Und nichts kann Gott davon abhalten, zu kommen und nach Frucht zu suchen. Nichts kann ihn aufhalten. Und ein Baum, der keine Frucht bringt, er ist ein Gegenstand des Zorns in den Augen Gottes, ein Stein des Anstoßes der Welt und eine Schande für die Gemeinde. Gott kam und er suchte Frucht darauf. Vor Gott kann sich niemand verstecken. Ein Adam, eine Eva, sie konnten sich nicht vor Gott verbergen. Gott kam und er fand sie. Vor ihm sind wir wie Schafe und er ist der Hirte. Er sieht seine Herde und er sieht, wenn ein schwarzes Schaf sich untergemischt hat. Die Schafe selber, sie mögen es vielleicht gar nicht merken. Es ist ein Schaf. Es frisst neben ihnen. Es verhält sich wie sie. Aber der Hirte, er sieht, es ist kein Schaf, das mir gehört. Es gehört nicht zu mir. Der Herr, er kommt und er sucht Frucht. Und im Gleichnis lesen wir, er kam und suchte Frucht, aber er fand sie nicht. Er fand keine Frucht, die ihm gefiel. Vielleicht mögen da Früchte gewesen sein, aber sie waren vielleicht verdorrt oder vertrocknet. Manch einer, der aus eigener Anstrengung heraus versucht, Gott zu dienen, der sein Talent einbringt, seine Fähigkeiten, viele schöne Ansätze, die da sind. Man versucht aus eigenem Verstand, aus eigener Kraft heraus irgendetwas zu bewirken. Man will auch sich verbessern. Man möchte doch sich ändern. Man möchte ein gutes Leben führen. Man möchte ein wohlgefälliges Leben führen. Aber alle Frucht, die aus eigener Kraft gebracht wird, ist nicht die Frucht, die Gott sucht. Andere Frucht wiederum ist schlecht vom Geschmack. Lasst uns Jeremia 24 aufschlagen. Jeremia 24, erstmal den zweiten Vers. In dem einen Korb, also spricht Gott zu Jeremia, in dem einen Korb waren sehr gute Feigen, wie die ersten Reihe von Feigen sind. Im anderen Korb waren sehr schlechte Feigen, so schlecht, dass man sie nicht essen konnte. Und dann die Verse 8 bis 10. Aber wie die schlechten Feigen so schlecht sind, dass man sie nicht essen kann, sagt der Herr, so will ich Zedekia, den König von Juda, behandeln und seine Fürsten und die übrigen in Jerusalem und die in diesem Land übrig geblieben sind und die, die in Ägypten wohnen. Ich will ihnen Unglück zufügen und sie in keinem Königreich auf Erden bleiben lassen. Sie sollen zu Schanden werden, zum Sprichwort, zum Gespött und zum Fluch an allen Orten, wohin ich sie verstoßen werde. Und ich will Schwert, Hunger und Pest unter sie schicken, bis sie aus dem Land verschwunden sind, das ich ihnen und ihren Vätern gegeben habe. Faule Frucht, Frucht, die Gott nicht gefällt. Er spricht zu Menschen oder über Menschen, die Vorgaben zum Volk Gottes zugehören, die sich dazu zählten, aber sie waren ein Dorn im Auge Gottes. Sie brachten nicht die Frucht, die er erwartete. Sie hielten nicht die Treue. Sie wandten sich gegen Gott. Sie folgten ihm nicht nach. Solche Bäume kann Gott in seinem Garten nicht gebrauchen. Andere bringen vielleicht wilde Früchte. Früchte, die auf den ersten Blick wie die guten Früchte aussehen. Aber erst wenn man hineinbeißt, wenn man sie genießen möchte, merkt man, es ist eine wilde Frucht, aber der Gärtner erkennt. Der Besitzer des Weinbergs, er kann unterscheiden, ob es eine wilde Frucht ist oder nicht. Andere wiederum bringen die Frucht zur falschen Zeit. Sie bringen sie zu spät. Man wartet und zieht es hinaus, bis es zu spät ist. Die fünf Jungfrauen, sie hatten alle Möglichkeit zu gehen und sich Öl zu besorgen. Sie hätten doch vorher danach schauen können, sie hätten es in Ordnung bringen können, aber sie zogen es hinaus, bis auf den letzten Drücker, bis es zu spät war. Es war nicht rechtzeitig, es war zu spät, die Tür war verschlossen. Zu spät erfolgt Einsicht, zu spät erfolgt Reue, zu spät möchte man die Früchte bringen. Und in Hebräer 12, Vers 17 lesen wir von Esau, dass er keinen Raum zur Buße fand, wiewohl er sie mit Tränen suchte. Es war vorbei. Die Zeit war vorbei, die Gelegenheit war verstrichen. Gute Frucht kann nur ein guter Baum bringen. Lasst uns Matthäus 7 lesen. Matthäus 7, die Verse 17 bis 19. So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. In unserer Kurzsichtigkeit mögen wir vielleicht falsch liegen, aber Gott, er durchschaut alles, er sieht jeden Baum, er erkennt sofort, ob das ein guter Baum ist oder ob das ein schlechter Baum ist. Und nur, wenn wir von Gott selber gepflanzt wurden, können wir auch gute Früchte bringen. Nun, welche Früchte sucht Gott an uns? Die erste Frucht, die allererste Frucht, die er an jedem Baum sucht, ist die Frucht der Buße. Bringt rechtschaffene Frucht der Buße, so heißt es Matthäus, die erste Frucht, die Gott an jedem Baum sucht. Dann die Früchte der Gerechtigkeit, Philipper 1. Philipper 1, die Verse 10 und 11. Sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobpreis Gottes. Die Früchte der Gerechtigkeit durch Jesus Christus, die Jesus Christus wirkt, führen wir ein Leben, das zu sehen ist, dass der göttliche Königssohn in unserem Herzen lebt. Verhalten wir uns so, wie es sich für Kinder des Allerhöchsten ziemt? Ist an uns zu erkennen, dass wir seine Kinder sind? Leben wir würdig, seiner würdig? Muss sich Gott uns auch wirklich nicht schämen? Ist unser Leben gekennzeichnet von Demut, von Selbstverleugnung, von tiefer Liebe, von Genügsamkeit? Erkennt man an uns, dass wir von ganzem Herzen Gott dienen möchten, dass wir vor ihm leben wollen, die Frucht der Gerechtigkeit. Und als letztes Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes. Denn die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das heißt, das habe ich vorher schon erwähnt, die Rebe, die Frucht bringt, wird Gott reinigen, dass sie mehr Frucht bringt. Und es kann sein, dass ein Baum grün ist, viele Blätter trägt und auch Früchte trägt, die vielleicht nicht ganz so zu sehen sind, wo man vielleicht etwas genauer hinschauen muss. Aber wenn viel Frucht am Baum hängt, das ist nicht zu übersehen. Das ist von Weitem zu sehen. Ein Baum, der viele Früchte trägt, gute Früchte trägt, wohlschmeckende Früchte trägt, die Gott erwartet. Was für Früchte erwartet Gott? Gott erwartet Früchte, die dem entsprechen, was du bekennst. Und wenn du bekennst, ein Kind Gottes zu sein, dann sucht Gott entsprechende Frucht bei dir. Und wenn du bekennst, geheiligt zu sein, dann sucht Gott entsprechende Frucht bei dir. Das, was wir vor Gott und vor Menschen bekennen, diese Frucht sucht Gott an uns. Gott erwartet außerdem Früchte, die der Zeit entsprechen, der Gnadenzeit entsprechen, in der wir leben, und dem Ort entsprechen, an dem wir leben. Es gab Zeiten, da gab es kein Wort Gottes, oder ich sage jetzt mal, kein Wort Gottes zum Lesen. Es gab keine Bibeln. Man hörte das Wort hier und da, ganz selten. Es war rar. Und wenn man es hörte, man konnte nicht nachlesen, ob es auch wirklich so ist, sich so verhält, wie einem gesagt wird. Man musste sich vielleicht heimlich versammeln, unter Lebensgefahr, Man kam vielleicht kurz zusammen, um ein kleines Wort miteinander zu betrachten, in aller Stille, und daraus zog man die geistliche Lebenskraft. Gott wird von solchen Menschen so viel erwarten, wie er erwarten kann. Aber ihr Lieben, wie ist es bei uns? In was für einer Zeit leben wir? Was haben wir für Möglichkeiten? Wir haben Frieden und Ruhe im Land. Wir können uns in aller Stille versammeln. Niemand hindert uns daran. Wir können am Sonntag zusammenkommen, am Mittwoch, am Freitag. Wir können das Wort Gottes hören. Wir können es lesen. Und wenn uns eine Botschaft am Tag nicht reicht, dann können wir noch eine hören. Wir können den ganzen Tag damit füllen. Wir können jeden Tag damit füllen. Und wir können Botschaften hören, die weit entfernt dargebracht werden. Wir können uns ins Auto setzen, wir können hinfahren. Wenn wir Botschaften verpasst haben, können wir sie nachhören. Wir können übers Internet Botschaften verfolgen. Wir können Botschaften hören, die am anderen Ende der Welt gebracht werden. Wir können zu Konferenzen fahren, zu Lagerversammlungen, zu Jugendbibeltage. Gott kommt und wird entsprechende Frucht bei uns fordern. Er wird die Frucht fordern, entsprechend dem, was wir gehört haben, entsprechend dem, was wir gelesen haben und entsprechend den Möglichkeiten, die wir haben. Und der Gedanke, der wurde mir so groß: Wir können uns zu Hause nicht auf unser Sofa legen und die Ohren zuhalten, Ohrstöpsel rein, und können einmal vor Gott sagen: Ich habe das alles nicht gehört, ich habe das alles nicht gewusst. Du kannst diese Frucht nicht von mir fordern. Gott wird sagen: Du hattest die Möglichkeit. Du hattest die Möglichkeit und hast sie nicht genutzt. Ihr Lieben, wir haben so viele Möglichkeiten. Nutzen wir sie. Gott wird einmal die Frucht fordern, nach den Möglichkeiten, die wir hatten. Wie viele Möglichkeiten haben wir? Wird Gott nicht viel Frucht von uns fordern? Wird er nicht viel Frucht von uns erwarten? Mehr wie vielleicht von anderen? Mehr wie vielleicht Menschen, die in anderen Ländern leben, die nicht so gute Möglichkeiten haben? Gott kommt und erwartet Früchte in dem reichen Maße, wie er für den Baum gesorgt hat. Er hat ihn gepflegt, er hat ihn begossen, er hat ihn beschnitten, er hat ihn bearbeitet in seiner großen Geduld. Er hat viel Arbeit hineingesteckt. Und wie enttäuschend ist es, wenn man arbeitet und arbeitet und es ist umsonst. Gott kommt und erwartet Früchte, die dem Preis entsprechen, den er gezahlt hat. Jesus Christus hat mit seinem Leben bezahlt, mit seinem Blut. Und Gott kommt und erwartet entsprechende Früchte. Früchte, dass er sagen kann: Okay, der Preis hat sich gelohnt. Ihr Lieben, wir können niemals so viel Früchte bringen, dass wir sagen können: Der Preis hat sich gelohnt. Aber in seiner Liebe, in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit nimmt er die paar Früchte an, die wir bringen können, und lässt es als gut sein. Seht, wenn wir ein Auto kaufen, ein teures Auto, dann haben wir hohe Erwartungen an dieses Auto. Dass es bequem ist, Komfort hat, viele Extras, dass es schnell ist, dass es schnell beschleunigt, dass es zuverlässig ist. Wenn wir einen teuren Baum kaufen, wir erwarten besondere Früchte davon. Jesus Christus hat mit seinem Leben und seinem Blut bezahlt. Er erwartet Frucht. Er erwartet Frucht, die er gebrauchen kann, die seinen Namen verherrlichen, durch die er gerühmt wird, gelobt wird, gepriesen wird. Ist an uns zu sehen, dass wir seiner Führung vertrauen? Führen wir ein Glaubensleben? Sind wir dankbare Menschen? Kann er sich in unserem Leben bezeugen? Und wenn ja, bringen wir ihm den Dank. Gott möchte Früchte von uns, die er gebrauchen kann, um andere zu trösten, um andere zu ermutigen, um andere anzuspornen, um andere zu ermahnen. Gott erwartet Früchte und der Gedanke wurde mir auch so groß, wie er es in seinem Garten erwarten kann. Welche Früchte er in seinem Garten erwarten kann, erkennen wir an der Wolke an Zeugen, die wir haben, im Wort Gottes, aber vielleicht auch Menschen, die wir selber noch erlebt haben, die in der Ewigkeit sind, die Frucht brachten. Hebräer 11, Verse 33 bis 37. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit gewirkt, Verheißungen erlangt, der Löwen Rachen verstopft, die Kraft des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sind kräftig geworden aus Schwachheit, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht geschlagen, Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen, andere aber sind gemartert worden und nahmen die Befreiung nicht an, um eine Auferstehung zu erlangen, die besser ist. Andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, durchs Schwert getötet. Sie sind in Schafpelzen und Ziegenfellen umhergegangen, litten Mangel, Bedrängnis, Misshandlung. Menschen, die Gott nachfolgten, in allem treu waren und die Frucht brachten, die Gott erwartete. Wir lesen, in Sieg und in Freude brachten sie Frucht, aber auch in Kampf, in Leid und in Not. Und wir kommen doch auch in Kämpfe, wir haben doch auch Nöte, wir haben auch Leid. Aber Gott erwartet von uns die gleiche Frucht, die auch andere brachten. Er erwartet die gleiche Frucht. Wir können einmal nicht vor Gott sagen, ich habe so viel Leid gehabt in meinem Leben und so viel Not. Du kannst nicht diese Früchte von mir erwarten. Du kannst mich nicht so viel Früchte von mir erwarten. Wisst ihr, es werden andere aufstehen. Sie werden bekennen, noch viel mehr durchgemacht zu haben, noch viel mehr Leid gehabt zu haben, durch viel größere Trübsal hindurchgegangen zu sein. Und Gott wird sagen, ja, ihr habt die Frucht gebracht, die ich erwartet habe. Und wir werden dastehen und werden von Gott gesagt bekommen, ihr hättet die Frucht auch bringen können. Der Weinberg, Gottes Weinberg, Gottes Garten war schon immer ein fruchtbarer Ort und Gott erwartet Frucht. Siehe, ich bin nun 3 Jahre lang gekommen und habe Frucht an diesem Feigenbaum gesucht. 3 Jahre kam Gott, 3 Jahre lang fand er keine Frucht. 3 Jahre lang hatte er Geduld, Langmut und 3 Jahre lang wurde seine Hilfe abgelehnt. Die Geduld wurde verachtet. Jeremia 15. Jeremia 15, Vers 6. Du hast mich verlassen, sagt der Herr, und bist von mir abgefallen. Darum habe ich meine Hand gegen dich ausgestreckt, um dich zu verderben. Ich bin des Erbarmens müde. Gott erwartet Frucht und es ist keine Frucht da. Gott hat so viel gearbeitet. Er hat Segnungen geschickt, Erquickungen geschickt. Er hat Demütigungen geschickt. Er hat Leid geschickt. Er hat manches geschickt und trotzdem, der Baum, er bleibt fruchtlos. Immer wieder diese Hoffnung des Besitzers, aber diesmal wird Frucht sein. Und jedes Mal die Enttäuschung, keine Frucht drauf. Und Gott, er kommt, er sieht den Baum, er sieht die vielen Blätter und es ist nicht so, dass er sich damit zufrieden gibt und sagt, oh, der hat so viele Blätter, er sieht so gesund aus, es wird schon alles in Ordnung sein, sondern er schaut ganz genau hin, er schaut in die Äste, ob er vielleicht ein paar Früchte finden könnte. Aber wir lesen, er fand sie nicht. Immer wieder der gleiche Baum, dieser Baum, sagt er. Er hat den Baum nicht vergessen. Immer wieder denkt er, ich will noch warten. Noch ein Jahr will ich warten. Und dann wird schon werden. Als ich ein kleines Kind war, pflanzten meine Eltern in ihrem Garten einen Zwergkirschbaum, also ein Baum, was 3 Meter angeblich hoch werden soll. Und im ersten Jahr, wir waren so gespannt, ob da Frucht drauf sein wird. Und es waren Früchte drauf, ich weiß nicht, 7 oder 8 Kirschen hingen am Baum. Wir haben uns so gefreut, jeder bekam eine Kirsche und die restlichen Kirschen, die haben wir geviertelt. Die haben wir in kleine Stückchen geteilt, dass jeder gleich viel bekommt. Die Freude war groß, es war Frucht auf dem Baum. Das nächste Jahr waren wir gespannt, interessant, wie viel dieses Jahr werden wird. Ich weiß es nicht genau, ich sage 30, 40 Kirschen. Auf jeden Fall so viel, es hieß, ihr könnt gehen und könnt nehmen, es muss nicht mehr genau aufgeteilt werden, sondern jeder kann nehmen und essen davon. Das Jahr drauf waren so viele Kirschen, wir konnten uns satt essen. Und ich meine, dass sogar meine Eltern Marmelade noch dazu gemacht hatten. Es war viel da. Normale Erwartungen, die an einen Baum gestellt werden. Das ist der normale Werdegang eines Baumes. Aber jetzt nehmen wir an, wir pflanzen einen Baum, einen Kirschbaum nehmen wir mal. Und wir kommen im ersten Jahr und es ist keine Frucht drauf. Wir sind etwas enttäuscht, aber sagen, okay, es ist ein junger Baum, wir haben frisch gepflanzt, man will ja auch nicht gleich zu viel erwarten. Aber nächstes Jahr wird es schon werden. Nächstes Jahr kommen wir, der Baum ist ordentlich in die Höhe geschossen. Wir gehen hin und wollen die Früchte pflücken und es ist keine Frucht drauf. Das ist ja merkwürdig, das kann doch nicht sein. Na gut, aber nächstes Jahr wird Frucht sein. Wir begießen den Baum, wir düngen ihn, wir machen und sorgen um ihn und nächstes Jahr ein großer Stamm, dicke Äste, ganz selbstverständlich, wir gehen hin und wollen Früchte pflücken. Keine Früchte drauf. Wieder die Hoffnungen enttäuscht, kein Anzeichen von Frucht. Wir erwarten Kirschen vom Kirschbaum, und es sind keine Kirschen drauf. Was bringt uns so ein Baum? Er hindert das Land, er zieht die Kraft unnötig aus dem Boden. Kraft, die andere Bäume gebrauchen könnten. Kraft, die ein anderer Baum gebrauchen könnte. Und wir lesen, Gott sagt, hau ihn ab. Hesekiel 15, Verse 2 bis 4. Hesekiel 15, 2 bis 4. Du Menschenkind, was hat das Holz vom Weinstock anderem Holz voraus oder einem Zweig von irgendeinem Waldbaum? Nimmt man das Holz und macht etwas daraus? Macht man auch nur einen Pflug daraus, an dem man etwas hängen kann? Sieh, man wirft es ins Feuer, damit es verzehrt wird. Seine beiden Enden verzehrt das Feuer und seine Mitte ist versenkt. Wozu sollte es nun taugen? Ihr Lieben, wenn der Baum keine Frucht bringt, ein Weinstock oder wie in unserem Gleichnis dieser Feigenbaum, wenn er keine Frucht bringt, was hat er für einen Sinn? Er hat doch nur noch die Verwendung, dass man ihn nimmt und ins Feuer wirft. Es ist wieder die Jahreszeit, die Bäume liegen draußen gefällt, ein jeder, der sich da anmeldet, kann hinfahren und sich Feuerholz holen. Manch einer vielleicht auch unter uns. Was hat ein Baum, der keine Frucht bringt, einem Waldbaum voraus, der auch nur dasteht und den man dazu verwendet, um Feuerholz zu machen? Der Weinstock hier, der ist sogar noch zu viel weniger zu gebrauchen. Man kann nicht mal einen Pflug daraus machen, heißt es. Wir können daraus nichts bauen, wie vielleicht noch auch aus anderem Holz, aber das nur so nebenbei. Also man kann damit nichts machen, außer ihn ins Feuer zu werfen, dass er verbrannt wird. Gott sucht Frucht und findet keine. Und er will den Baum beseitigen, er will ihn entfernen. Mir sind so geschwind 2 Arten eingefallen, wie er das machen kann. Erstens, er kann den Baum aus seiner Gemeinde tun. Und zweitens, er kann den Baum aus der Welt, aus dem Leben tun. Er kann ihn aus der Gemeinde tun, indem er Irrtümer schickt, falsche Lehren schickt, den Menschen verwirrt, der ein Bekenntnis trägt und es offenbar wird. Er kann den Menschen in offene Gottlosigkeit hineinführen. Er kann ihn ganz fahren lassen, dass er dahin geht. Aber er kann ihn auch aus dem Leben nehmen. Ich dachte an Ananias und Sapphira. Sie hatten ein gutes Bekenntnis, sie hatten einen guten Schein. Sie gehörten zur ersten Gemeinde, zu der wir heute noch aufschauen. Sie zählten sich dazu und Gott nahm sie geschwind dahin. Sie brachten faule Frucht. Ich weiß es persönlich natürlich nicht, aber es kann sein, dass es nicht das erste Mal war, dass sie diese Frucht brachten. Denn ich denke doch immer, dass Gott auch, wie wir es auch erwähnt hatten, geduldig ist, dass er nicht gleich fällt. Aber es war hier genug. Es war genug vor Gott. Er hatte, für ihn war es genug und er beendete das Leben sofort. Oder ich denke an Judas, der auch ein Bekenntnis hatte. Man hielt ihn für einen Jünger Jesu, der auch 3 Jahre lang mit dem Herrn umherwandelte, der alles sah, alles miterlebte, alles hörte. Niemand von den Jüngern hätte erwartet, dass dieser Jünger faule Frucht bringt. Aber Jesus erkannte den Baum und er sagte zu Judas, geh und tu, was du tun musst. Und er verriet den Herrn in der Meinung, ein gutes Geschäft gemacht zu haben, in der Meinung, einen Gewinn erzielt zu haben, einen Vorteil zu haben. Und Gott ließ ihn und er nahm sich das Leben, gepflanzt im Garten Gottes. Und Gott sagt, hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Sagt er zum Weingärtner, die Langmut, die Liebe und die Geduld Gottes wurde missachtet, verachtet, 3 Jahre lang. Alle Arbeit, alle Mühe, alle Sorge, alle Arbeit war umsonst. Und Gott sagt, hau ihn ab, was hindert er das Land? Gott erwartet Frucht, selbst die Welt erwartet Frucht von den Bekennern. Und Gott, wie viel mehr er? Und wenn ein Baum das Land hindert, nimmt er Platz ein, den andere Bäume bräuchten. Er zieht Kraft, die andere Bäume bräuchten. Lasst uns mal 1. Samuel aufschlagen. 1. Samuel 15, Vers 28, da sagt Samuel zu Saul. Da sagte Samuel zu ihm, der Herr hat das Königreich Israels heute von dir gerissen und deinem Nächsten gegeben, der besser ist als du. Hat noch andere Bedeutung. Aber hier, er hindert das Land und Gott will es einem anderen geben. Wer unnützen Platz einnimmt, ist wie ein Dieb. Wie ein Dieb, der die anderen Bäume beraubt, der einen großen Schaden anrichtet, weil man sagt, schau mal, da ist ein Baum, ein Bekenner. Er sagt, er dient Gott von ganzem Herzen und da sind keine Früchte drauf. Menschen, die sich stoßen, man wird zum Ärgernis und es wird großer Schaden angerichtet. Er aber antwortete ihm, der Weingärtner, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, damit ich um ihn herum grabe und ihn dünge. Da tritt Christus vor, er stellt sich in den Weg, er fleht um Gnade für diesen Baum und sagt, Herr, noch ein Jahr. Er bittet darum, dass die gerechte Strafe verschoben wird, hinausgezögert wird. Er will nochmal alles versuchen. Er will nicht irgendetwas unversucht lassen. Er will noch einmal alles geben. Er hat noch ein Funken Hoffnung. Und solange noch ein Funken Hoffnung ist, will er noch tun. Er will nochmal arbeiten. Er will nochmal reden. Mit allem Ernst will er nochmal reden. Er will Segnungen nochmal besonders schenken, Erquickungen. Er will Demütigungen nochmal besonders schicken. Er möchte Leid zulassen. Er möchte, dass Hoffnungen zerschlagen werden des Menschen. Er möchte in Leid führen. Er möchte noch viel zulassen, um die Seele zur Besinnung zu bringen. Dass man doch aufgerüttelt wird. Dass man doch erkennt, wie ernst die Lage ist. Vielleicht lässt der Baum doch noch mit sich reden. Vielleicht lässt er sich noch erweichen. Er hat noch Hoffnung. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Dann lass ihn stehen. Dann lass ihn stehen, wenn er doch noch Frucht bringt. Wir wollen vergessen und vergeben alles, was war. Wenn er Frucht bringt, dann ist alles gut. Hesekiel 33. Verse 14 bis 16. Und wenn ich zum Gottlosen sage, er soll sterben, und er bekehrt sich von seiner Sünde und tut, was recht und gut ist, sodass der Gottlose das Pfand zurückgibt und bezahlt, was er geraubt hat, und nach dem Wort des Lebens lebt, indem er nichts Böses tut, so soll er leben und nicht sterben. Und an seine vielen Sünden, die er getan hat, soll nicht mehr gedacht werden, denn er tut nun, was recht und gut ist. Darum soll er leben. Also es ist noch eine letzte Hoffnung da. Und wenn der Mensch die Frucht bringt, die Gott erwartet, als erstes die Frucht der Buße, dann soll alles vergessen sein. Dann will Gott Gnade erweisen. Und ich dachte so an Mose, wie Gott sagt, ich bin müde dieses Volks. Ich will es vertilgen, dich aber möchte ich zum großen Volk machen, wie Mose dann eintritt vor Gott. Er aber flehte vor dem Herrn und da gereute Gott das Urteil, was er vorhatte mit dem Volk Israel. Er ließ sich erbarmen. Jesus Christus, der eintritt vor Gott und um Gnade fleht. Und dann, wenn nicht, dann hau ihn danach ab. Ihr Lieben, für mich ist dieser Ausspruch einer der schrecklichsten, die wir im Wort Gottes finden. Der Sohn Gottes, der für unsere Sünden gestorben ist, der für unsere Schuld gekommen ist, sie auf sich genommen hat, wenn er spricht, wenn nicht, dann hau ihn ab. Er, der doch zwischen uns und Gott steht, um für uns einzustehen, der Mittler ist zwischen uns und Gott, der für einen jeden von uns vor Gott vorspricht, für einen jeden Baum, auch der fruchtlos ist, zu ihm kommt und sagt, Herr, schenke noch Gnade, eine letzte Gnade, erweise ihm. Der Sohn Gottes, der Mittler, er sagt, wenn nicht, dann hau ihn ab. Ihr Lieben, wenn Christus uns gehen lässt, dann gibt es nichts mehr, was zwischen uns und dem Gericht Gottes steht. Es gibt keinen Mittler, keinen Fürsprecher, kein Opfer. Es gibt niemanden mehr. Hebräer 12, Vers 25. Hebräer 12, Vers 25. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entflohen sind, die den abwiesen, der auf Erden redete, wie viel weniger wir, wenn wir uns von dem abwenden, der vom Himmel redet. Ihr Lieben, was für ein ernstes Wort. Lasst uns auf den hören, der vom Himmel redet. Lasst uns das Wort annehmen, das wir hören. Lasst uns das annehmen, was Gott uns sagt. Lasst uns führen von Gott, dem Vater, von seinem Sohn und dem Heiligen Geist. Lasst uns die Früchte bringen, die der Herr von uns erwartet. Wie schrecklich, wenn Gott sagt, hau ihn ab. Und wenn der Weingärtner sagt, nun hau ihn ab, dann ist die Gnadenzeit vorbei für den Feigenbaum. Die Gnadenzeit ist vorbei. Die Gnadenzeit kann nicht nur vorbei sein, wenn das Leben zu Ende ist, wenn wir einmal vor Gott stehen, sondern die Gnadenzeit ist dann vorbei, wenn Christus sagt, jetzt hau ihn ab. Dann ist die Gnadenzeit vorbei. Es kann schon früher sein und dann gibt es keine Hilfe mehr, kein Zurück, kein erbrachte Opfer. Erbrachte Opfer, er war ein Bekenner, aber das Opfer fand kein Wohlgefallen vor Gott. Und als er seinen Bruder tötete, da musste er fliehen vor dem Angesicht Gottes. Gott verfluchte ihn, weil er so gehandelt hatte und es gab keine Rettung mehr für ihn, keine Gnade. Es gab kein Zurück und er lebte noch viele, viele Jahre, lebte er. Ich denke an Esau, der an seinen fleischlichen Begierden hing, gebunden war und sein Erstgeburtsrecht verkaufte, der es nicht wert achtete. Und später, wir hörten es schon, als er den Segen mit Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Es war vorbei. Es war vorbei, obwohl er noch viele Jahre lebte, aber die Gnadenzeit für ihn war vorbei. Und äußerlich gesehen ging es ihm gut. Ein Kain wurde der Herrscher einer Stadt. Ein Esau wurde reich. Jakob kam ihm entgegen und wollte ihm Geschenke bringen. Und Esau sagt, behalte es, ich habe genug. Reich, aber arm an Gnade, keine Gnade mehr. Es gibt viele, die das Wort Gottes lesen. Es gibt viele, die einer Gemeinschaft angehören, die sich einer Gemeinde dazuzählen. Ich denke das jeden Morgen. Wir haben nicht weit von uns ein Gemeindehaus stehen, einer anderen Gemeinschaft. Und wir fahren hierher und einige hier aus der Umgebung fahren dorthin. Und so fährt, und auch ordentlich, Krawatte, Sakko, schön angezogen, ein schöner Baum, sah ich, mit Blätter. Und so fährt einer dorthin, der andere rüber, da von links nach rechts und von rechts nach links. Jeder gibt vor, ja, ich bin ein Baum im Garten Gottes. Aber wo ist die Frucht? Gott sucht Frucht. Manch einer, der auch in der Gemeinde Gottes sich dazu zählt. Und Gott sucht Frucht. Jesus stellte mal die Frage, meint ihr, wenn es Menschensohn kommen wird, dass er den Glauben finden werde auf Erden? Eine Frage, wo Gott die Antwort kennt. Er möchte sagen, es wird wenig sein von diesem Glauben. Man könnte sagen, ja, dann haben wir nichts zu befürchten. So viele Menschen, die sagen, sie glauben, da kommt Gott noch lange nicht. Aber ist es Kopfglauben? Oder ist es dieser Glaube, den Gott sucht? Ist es die Frucht, die Gott sucht? Die Frucht der Gerechtigkeit? Die Frucht des Geistes? Oder haben wir nur Blätter? Ein gutes Bekenntnis und die Frucht fehlt. Manch einer, der vorgibt, dem Herrn zu dienen, um sein Gewissen ruhig zu machen, um gut dazustehen. Man denkt, man ist doch im Garten Gottes. Man wird schon selig werden. Und wenn das Gewissen dann doch einmal an einem rüttelt, dann schiebt man es beiseite und sagt, Gott ist barmherzig. Er ist ein Gott der Liebe. Andere sagen, ich habe noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Ich bin jung. Aber wir sehen, das Alter spielt vor Gott keine Rolle. Die Gnadenzeit kann auch schon vorher vorbei sein. Manche sagen, ich bin doch gar nicht so schlecht. Ich bin doch gut. Manches andere, aber die Axt ist angelegt. Die Axt ist angelegt und wehe dem, den er dahin gibt, wenn es keine Rettung gibt, keine Hoffnung. Wie schrecklich ist es, wenn Gott einen Menschen ungehindert alles tun lässt, was er möchte, alles Böse, ohne irgendwie einzugreifen. Wie schrecklich ist es, wenn Gott einen Menschen in seinen Lüsten und Begierden dahin gibt. Wie schrecklich ist es, wenn Gott keine Freude mehr gibt. Wie schrecklich, wenn man sich am Wort Gottes nicht mehr freuen kann. Wie schrecklich ist es, wenn Gott keinen Trost mehr gibt, nicht mehr hilft, in welcher Lage man auch kommt. Wie schrecklich ist es, wenn man unter dem Wort Gottes sitzen kann, ohne im Geringsten angesprochen zu werden. Wie schrecklich ist es, wenn das Herz so hart ist, dass es nichts, durch nichts mehr bewegt werden kann. Wie schrecklich, wenn es so verhärtet ist. Wie schrecklich, wenn das Wort Gottes belächelt wird, verachtet wird, wenn die Boten Gottes belächelt werden und verachtet werden und wenn Gott selber belächelt wird und verachtet wird. Wie schrecklich, wenn man dahin kommt und Gott einen aufgibt. Ein jeder von uns ist ein Feigenbaum im Garten. Ein jeder, der zusieht, der zuhört, ein jeder, der hier ist, ist ein Baum im Garten Gottes. Was sind wir für ein Baum? Sind wir ein guter Baum oder ein schlechter Baum? Tragen wir Früchte? Tragen wir gute Früchte oder faule Früchte? Haben wir viele, viele Blätter oder ist auch Frucht bei uns zu finden. Wie stehen wir da vor Gott? Es gibt nur den guten Baum und den schlechten Baum. Es gibt keine Alternative. Es gibt keinen dritten Weg. Was für ein Baum sind wir? Gott ist geduldig und von großer Güte. Aber lasst uns auch den Ernst Gottes sehen. Er kommt und besieht und sucht Frucht. Ein ums andere Jahr. Und irgendwann mal ist er des Erbarmens müde. Er trägt es nicht, dass er kommt und es ist keine Frucht da, obwohl der Baum gepflegt wird. Das Wort Gottes wird gebracht in allem Ernst. Der Geist Gottes, er redet, er wirkt, er möchte arbeiten an ihm und man weist ihn beiseite und er will ihn ausweisen. Dann ist der Weingärtner da, der sich in den Weg stellt und sagt, Herr, noch ein Jahr Gnade für diesen Baum. Ich will noch einmal alles geben. Ich will noch einmal an ihm wirken und arbeiten. Vielleicht lässt er doch noch zu sich reden. Ihr Lieben, der Herr erwartet Frucht von uns. Wollen wir doch Frucht bringen, die Frucht, die der Herr von uns erwartet, wie er es in seinem Garten erwarten kann, dass wir die Frucht bringen, die der Zeit entspricht, in der wir leben, dem Ort entspricht, wo wir leben, den Möglichkeiten entspricht, die wir haben. Ihr Lieben, wenn wir die Möglichkeiten nicht nutzen, ist das unsere Schuld. Gott schenkt Möglichkeiten, lasst uns doch Frucht bringen, in dem reichen Maße, wie er für uns sorgt, wie er uns gibt, wie er uns an uns redet. Lasst uns Frucht bringen in dem Maße, die dem Preis entsprechen, der gezahlt wurde, den wir niemals zurückzahlen können. Wir können niemals so viel Frucht bringen, dass dieser Preis in irgendeiner Weise gerechtfertigt wäre. Aber lasst uns doch Frucht bringen, dass dieser Preis nicht umsonst gezahlt wäre. Der Herr, helfe uns, sei uns gnädig. Amen.